Heute haben wir die Lektion Nummer 10. Lektion Nummer 10. Daniel, Gott wirkt und richtet auch Babylon. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Daniel 2, 45. Ganz so wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Daniel 2, 45. Ja, ich habe mich beschäftigt gestern und heute mit dem Buch Daniel. Ein sehr interessanter Buch. Ich weiß nicht, ob ihr in eurer Kindheit im Kindergottesdienst gegenwärtig wart, weil dann würdet ihr sicher die Geschichten erinnern, die da erzählt werden. Das heißt zum Beispiel einige sehr bekannte Geschichten, ne, vom Traum, von dieser Statue, von verschiedenen Metallen, von diesem Stein, was diese Statue umwirft, und von den drei Freunden von Daniel in diesem Ofen, ne? Und Daniel wurde in der Löwengrube reingeworfen. Diese Geschichten und noch ein paar andere, die sind aus dem Buch Daniel, ein sehr interessanter Buch. Sehr interessanter Buch. Heute habe ich einen Vortrag gehört im Internet, wo der Prediger auch ein paar interessante Beobachtungen gemacht hat. Gut, lass uns zur nächsten Seite, Seite 68. Unsere erste Aufgabe, die wir auch immer machen, siehe Tabelle Könige und Propheten auf Seite 5. Das heißt, heute auf Seite 6, Daniel. Wenn wir so uns erinnern, was war letztes Mal, letzte Woche, Hesekiel, letzte Lektion Hesekiel. Und Hesekiel war in der babylonischen Gefangenschaft. Und Daniel auch babylonische Gefangenschaft. Und Daniel, so wie Hesekiel, ist ein sogenannter großer Prophet. Einfach weil er ja viel mehr Kapiteln hat, viel länger ist als die anderen Propheten. Darum heißt er großer Prophet, obwohl er nur 12 Kapitel hat, aber die anderen haben dann 6 und so weiter. Gut. Nur wichtig ist, dass wir diese Reihenfolge oder diesen Zusammenhang merken, dass er angefangen hat zu prophezeien in der Gefangenschaft, als Gefangener. Wichtig ist diese Information. Ja, mein Gefühl ist, dass hier der Ablauf von den ganzen Propheten, die wir studiert haben seit der ersten Lektion, immer so ungefähr in der geschichtlichen Reihenfolge geht und wir gehen so langsam gegen Ende. Langsam geht's zu Ende. Heute Lektion Nummer 10. Das heißt, wir haben noch 3 Lektionen für, Alte Testament, die letzten Ideen vom Alten Testament, und werden auch ein paar Sachen studieren, die auch wichtig sind zum Verständnis des Neuen Testaments und so weiter. Dieser Ablauf. Und hier Daniel in der babylonischen Gefangenschaft. Der Name Daniel bedeutet, mein Richter ist Gott. Und in diesem Fall ist sehr wichtig, dass wir den Namen Daniel ernst nehmen oder nachdenken. Werden wir gleich sehen, weil Daniel hat einiges leiden müssen. Einige Demütigung auf sich gehen lassen, über sich gehen lassen. Und die Demütigung, dass er von seinem Haus verschleppt wurde. Das war eine große Demütigung, wenn wir uns vorstellen, dass von Jerusalem bis Babylonien, circa jetzt 2000 Kilometer zu Fuß zu laufen waren. Wahrscheinlich haben die Babylonier jetzt ihre Gefangenen nicht jetzt in Kutschen oder so transportiert. Das heißt, die mussten selber laufen. Und ich sage mal, wenn jetzt er ein Teenager war, 2000 Kilometer laufen, ein ich sage mal so, ein Prinz oder ein Adeliger, wissen wir nicht ganz genau, aber zumindest ist er aufgewachsen im Palast. Einer, ne, so einer, jetzt 2000 Kilometer zu Fuß laufen, war sehr schwer. Das war die erste große Demütigung. Aber da gab es noch ein paar andere Demütigungen, eine zweite Demütigung, die jetzt nicht so deutlich wird im Buch Daniel. Lesen wir nirgendwo, dass er von sich selbst das behauptet hat. Aber es gibt ja mindestens so drei Tatsachen, die uns diese Behauptung als wahrhaftig nehmen lässt. Das heißt folgende Behauptung, dass Daniel kastriert wurde. Entschuldigung, dass ich so direkt sage, aber wie sollte ich dann so anders sagen? Weil ihr wisst, die Eunuchen, die waren so gemacht wegen verschiedener Gründe, weil die mussten im Palast des Königs arbeiten und man wollte nicht, dass sie jetzt die Frau oder die Töchter des Königs irgendwie, ne, belästigen etc. Und man wollte auch nicht, dass jetzt die Daniel oder ähnliche Prinzen zurück zu ihren Ländern gehen und dann wieder Könige werden und so, dass sie diese Gedanken pflegen, damit sie endgültig aufgeben, dann hat man ja diese schlimme Sache mit denen gemacht. Da gab es verschiedene Gründe und ja, man hat jetzt Daniel genommen und seine Freunde, genau weil sie jetzt adeliger Abstammung waren und dann waren sie bestens geeignet, um im Palast zu dienen, weil sie ja als Adelige auch den Ablauf von so einem Palastleben denen bekannt war. Die wussten, wie es so funktioniert im Palast. Ne? Wenn jetzt der König jetzt irgendeinen Handwerker nehmen würde für seinen Kammerdiener oder so, der würde gar nicht wissen, wie die ganzen Sachen funktionieren in einem Palast. Darum hat der König dann ja Leute wie jetzt Daniel ausgesucht, um diese Aufgabe zu machen. Und abgesehen, dass jetzt Daniel auch sehr weise war, sehr intelligent und auch vielleicht eine bestimmte Ausbildung zu Hause bekommen hat und da noch im Palast Nebukadnezar auch eine Weiterbildung gemacht hat. Das heißt, die zweite Demütigung, dass er in Eunuch gemacht wurde. Woher wissen wir das? Zuerst, als er dieses Essen nicht wollte. Das heißt, er wollte nicht von dem Fleisch essen, was der König aß. Ne, und mit wem hat er gesprochen? Mit dem Chef der Eunuchen. Das heißt, mit seinem Chef. Und wenn sein Chef der Eunuchen war, heißt, er war ein Eunuch. Okay? Logisch. Ne? Und die Tatsache, dass er nicht verheiratet war, weil früher haben, sagen wir so, allermeisten Leute geheiratet. Und die Tatsache, dass er nicht verheiratet war und auch seine Freunde auch nicht verheiratet waren, ne, als sie zum Beispiel in der im Feuerofen geworfen wurden, wurden sie alleine geworfen. Und früher war das so, wenn jemand jetzt zu Tode verurteilt wurde, dann wurde er und seine Familie umgebracht. Ne, zum Beispiel die Leute, die versucht haben, Daniel umzubringen, dadurch, dass er in die Löwengrube geworfen wurde, die wurden, das heißt seine Verschwörer, die gegen ihn verschwört haben, wurden dann reingeworfen mit ihren Frauen und Kindern. Ne? Nur so ein Beweis, dass man die ganze Familie da reingeworfen hat. Und warum wurden dann die Freunde von Daniel alleine reingeworfen? Ja, weil sie nicht verheiratet waren. Ja, weil sie Eunuchen waren. Ne? Das heißt, das ist eine riesen Demütigung, was sie mit ihm gemacht haben. Die erste war, dass er abgeschleppt wurde und die zweite Gisi, vielleicht eine dritte, dass er seine Familie nie mehr gesehen hat, ne? Nie mehr, bis zu seinem Lebensende. Noch so eine Demütigung, er hat vieles durchgemacht, vieles gelitten. Und er hatte allen Recht, wütend zu sein. Und zu sagen, ich leide so viel, ne? Warum muss ich alles das erleiden? Ich habe doch gar nicht Schlimmes gemacht. Ne? Weil wir wissen, dass Daniel ein Gerechter war, einer, der, ne, ich sag mal, ein vorbildliches Leben geführt hat, Und die Verschleppung, die war eine Bestrafung Gottes über die Sünde von das Volk Juda. Daniel könnte sagen, ja, aber ich habe nicht gesündigt, das Volk hat gesündigt. Warum muss ich verschleppt werden, genug gemacht werden, meine Familie nie mehr sehen, etc., etc., ne? Könnte er machen, aber er hat es nicht gemacht. Er blieb weiter treu zu Gott. In einem bestimmten Sinn hat er die Sünde des Volkes mitgetragen. Sehr interessant, wenn wir jetzt nachdenken über Moses zum Beispiel. Der wurde sehr oft angegriffen, beleidigt, beschimpft und so weiter. Und was musste er tun? Immer für das Volk beten. Für die Leute, die ihn angegriffen haben, musste er beten. Und so ähnlich Daniel. Das Volk hatte gesündigt, Daniel hatte nicht gesündigt, aber er musste leiden. Sehr interessant. Das ist ein Vorbild für uns. Daniel, ja, war ein sehr großer Mann Gottes. Und wir sehen das in verschiedenen Tatsachen. Zum Beispiel, dass er drei Könige gedient hat. Ja, drei Könige, die untereinander Feinde waren. Ne? Nebukadnezar, Babylonier, Belsasar und Darius, die waren von den Medern und Persern. Das heißt, die Medern und Perser haben Babylonien erobert und Daniel blieb weiter. Das heißt, er war so, ich sage mal so, neutral. Er war so weise, dass auch die Meder und Perser das erkannt haben und ihn als Beamter weiter eingestellt. Er wurde berühmt als Träumedeuter, ja, weil er eine Gabe bekommen hat. Werden wir gleich lesen. Er hat diese Gabe bekommen, der Träumedeuten. Sehr interessant. Und dieses Träumedeuten hat er, sagen wir so, geübt, indem er Träume von anderen ausgelegt hat. Und später hatte er selber Visionen, ganz große Visionen, Gesichter gesehen, die er dann auch niedergeschrieben hat. Gut, er und seine Freunde wurden geprüft, ja von Gott, aber auch ja natürlich durch die Babylonier. Ihren Glauben wurde unter Beschuss genommen, damit sie zeigen sollten, ob sie glauben oder nicht, ob sie fest bleiben im Glauben oder nicht. Und die erste Versuchung, die erste Prüfung war diese Speise. Diese Speisen, die waren den Göttern geopfert. Ah, ich habe mich erinnert, noch eine zusätzliche Demütigung, eine ganz große Demütigung, dass Daniel und seine drei Freunde den Namen geändert wurden. Und das war eine riesige Demütigung, weil diese Namen jetzt den Namen der Götzen beinhalte. Ne? Weil Daniel wurde Belsasar umgenannt. Und Belsasar, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber zumindest der Anfang, der ist Bel. Und Bel ist eine andere Aussprache für den gleichen Gott Baal, was die Kanaaniten angebetet haben. Und in Babylonien hieß dieser gleiche Gott Bel, so wie jetzt Daniel. Daniel am Ende endet mit El und El ist eine Abkürzung für Elohim. Der ist der Herr, der ist ein anderer Namen für Gott wie Jehova. Und so ähnlich, Belsasar ist auch so ein Name, welche Bedeutung ich nicht weiß, aber es fängt mit diesen Götzennamen an. Eine riesen Demütigung. Stellt euch das mal vor. Wenn ihr jetzt einen Namen tragen müsstet, der jetzt ein Name eines Götzens ist. Ne? Ganz, ganz schlimm. Gut, die erste Prüfung, das Essen. Er sollte dieses Essen zu sich nehmen, was der König aß. Das war eigentlich eine riesen Ehrung. Ne? Der König, der aß jetzt, ja, ganz tolle Speisen, ne? Ganz immer nur Churrasco oder so, würde ich sagen. Wie sagt man auf Deutsch? Jeden Tag, ne? Nur das Beste, aber das war den Göttern geweiht. Und Daniel hat gemerkt, das ist eine Sünde und wollte das umgehen und hat mit seinem Chef, ich sag mal so, geredet und gesagt, das möchte ich nicht. Und sein Chef hat gesagt, ja, aber was sollen wir dann machen? Er hat gesagt, lass mich nur Gemüse essen, 2 Wochen lang. Und normalerweise würde ich sagen, ja, Gemüse, ne? nur Gemüse isst, dann wird der König merken, warum seid ihr so abgemagert, warum seid ihr so entkräftet und so, ne? Fehlt es euch an Essen, ne? Dann wird der König merken, dass die sich nicht gut ernähren. Aber Gott, was hat Gott gemacht? Ein Wunder. Und hat es bewirkt, dass es ihnen besser ging. Es gibt Leute, die das hier falsch verstehen und die denken, dass hier es um eine Diät geht. Dass hier Daniel eine Diät erfunden hat, um sich besser zu ernähren, weil er sich jetzt vegetarisch ernährt hatte und so weiter etc. Alles ja Unsinn, ich sage mal so. Unsinn im Sinne, dass es nicht das Ziel dieser Erzählung zu sagen, Daniel hat eine Diät erfunden. Die medizinischen Aspekte der Sache lasse ich mal den Medizinern. Ich bespreche hier nur, sagen wir so, die theologische Seite der Sache. Und einige sagen, das war eine Art zu fasten. Auch falsch. Daniel hat durch diesen Gemüse hat nicht gefastet, logischerweise. Ja. Es gibt Leute, die dann, wenn sie fasten, dann Gemüse essen und sagen, ja, Daniel hat auch Gemüse gegessen. Ja, aber es steht nicht, dass er das getan hat, weil er fasten wollte. Das war seine Ernährung. Wolfgang, würdest du bitte Daniel 1,17 lesen?
Ja, Gemüse und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig und alle Geschichten und Träume. Daniel 1,17.
Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis und so weiter. Daniel aber machte er, das heißt Gott machte ihn verständlich in allen Gesichtern und Träumen. Ne? Gesichtern, auf Portugiesisch sagen wir Vision, Visões. Das heißt, so eine Art Traum, ne? So eine Offenbarung, eine geistliche Offenbarung. Gott hat ihm diese Gabe gegeben, eine Art prophetische Gabe. Eine Art. Ja. Hat viel mit Prophezeiung zu tun, weil er dann auch viele Prophezeiungen gemacht hat. Und ja, wie gesagt, Daniel hat sehr hohen Posten bekommen und wurde sehr reich und mächtig. Ja, er hatte auch eine Kompensation für die ganze Demütigung, die er durchmachen musste. Aber zuerst musste er beweisen, dass er diese Weisheit hatte, dass er durch den Glauben diese Beziehung zu Gott hatte und Gott hat ihm dann diese Träume gedeutet und dadurch hatte er die großen Posten bekommen, weil der König ihn schätzte. Einige neidische Männer haben sich gegen ihn verschwört und erreichten, dass der König das private Beten verbat, weil sie wussten, dass Daniel dreimal täglich betete. Er tat es weiter und folglich wurde in der Löwengrube geworfen, eine gewöhnliche Todesstrafe jener Zeit. Gott tat ein Wunder und er wurde von den Löwen nicht angegriffen. Die Verschwörer andererseits wurden sofort gefressen. Nicht nur Daniel, sondern auch Gott wurde dadurch geehrt. Das Titel der Lektion Daniel, Gott wirkt und richtet auch in Babylon. Das hatten wir schon auch letztes Mal. Weil viele Juden haben gedacht, ja, jetzt wurden wir verschleppt, jetzt wird's ganz schlimm, jetzt haben wir Gott hinter uns gelassen, weil wir jetzt nicht mehr in Jerusalem leben, aber Gott ist in Jerusalem, ne, so dachten viele früher. Aber es hat sich herausgestellt, oder Gott hat denen beigebracht, denen gezeigt, dass Gott auch Gott in Babylon ist, dass Gott überall ist, dass Gott allgegenwärtig ist. Gott ist nicht nur Gott vom Land Israel. Er ist Gott der ganzen Welt. Für den war das jetzt eine wichtige Information. Vielen wussten das nicht. Und durch diese Wunder zeigte Gott, dass er auch Gott in Babylon war, Gott im Leben von Daniel und auch Gott über Nebukadnezar. Auch über Nebukadnezar. Weil viele haben gedacht, ja, die bösen Babylonier, die kommen und die bestrafen das Volk Israel, das heißt die Juden, ne? Und die sind selber so böse. Ne? Und darum sehen wir, dass noch zur Lebzeit Daniels die Babylonier wiederum bestraft wurden. Ja? Daniel hat dann am Ende seines Lebens jetzt die Meder und Perser gedient, weil sie die Babylonier erobert haben. Daniel hat die ganze babylonische Gefangenschaft erlebt und starb sehr alt. Gott schenkte ihm große prophetische Vorhersagungen, die noch heute in Erfüllung gehen. Ja, wenn wir so nachdenken, ja, welche sind dann die größte prophetische Offenbarung des Neuen Testaments? Ja, Offenbarung, das Buch der Offenbarung. Sehr starke Offenbarungen, sehr prophetisch, sehr ja, endzeitgerichtet, geprägt. Und das Buch Daniel enthält ganz, ganz viele Themen, die auch im Buch der Offenbarung wieder auftauchen. Sehr interessant. Ja, das Buch hat 12 Kapitel und von 1 bis 6, das heißt die erste Hälfte, da geht es mehr um, ich sage mal so, geschichtliche Ereignisse im Leben von Daniel, obwohl vieles ja auch mit Prophezeiung zu tun hat. Haben wir schon gesehen, dass er gefangen wurde. Kapitel 1 lehnt das Götzenessen ab, haben wir schon gesehen. Kapitel 2, Nebukadnezars erster Traum. Nebukadnezars erster Traum ist dieser bekannte Traum, wo er diese Statue sah aus, mit dem Kopf aus Gold und Brust aus Silber und den mittleren Teil aus Bronze und Beine aus Eisen und so weiter. Und wo auch dann dieser große Felsen aus dem Berg rollte und diese Statue dann umwarf. Ne? Das ist die Botschaft, dass die ganzen Königreiche der Welt ja sehr schön, sehr stark sind und das größte Königreich war Babylonien, Kopf aus Gold, symbolisiert, aber im Endeffekt, ganz am Ende des Traums, kommt dieser Stein, ne? Dieser Stein, und wenn wir so denken an Stein, ja, Stein, was ist denn ein Stein im Vergleich mit Gold, Silber, Bronze, ne? Eisen, aber der Stein wirft die Statue um. Und wir wissen, der Stein ist ein Symbol für Jesus und sein Reich, das Reich Gottes, das Reich Jesus wird die Reiche der Menschen umwerfen. Kapitel 3, der glühende Feuerofen, kennen wir die Geschichte von die drei Freunden von Daniel. Ich nenne hier ihren Namen nicht, weil sie hatten hebräische Namen und haben dann babylonische Namen bekommen und die waren auch sehr schlimm. Ja, auch Beleidigungen, das heißt Erniedrigungen, Beleidigungen, nicht Erniedrigungen, weil ihren Glauben dann auch widersprach. Was hast du gesagt, Tatjana?
Die drei, Sadrach, Mesach, Abednego.
Genau, das sind die babylonischen Namen, ne? Sadrach, Mesach, Abednego, babylonischen Namen von den drei Freunden von Daniel. Und die wurden in dieser Feuerofen, in diesen Feuerofen geworfen. Und wer war mit denen? Ne? Ein Mann, den sehr herrlich war. Gut, werden wir nachher noch ein ähnliches Thema haben. Kapitel 4, zweiter Traum des Nebukadnezar. Und hier sehen wir, dass Daniel sehr neutral war, weil im ersten Traum von Nebukadnezar war, ich sag mal so, etwas leicht zu offenbaren, ja, weil natürlich zu einem König zu gehen und sagen, König, ja, du bist der Kopf aus Gold und alle anderen Königreiche, die nach dir kommen werden, die sind nicht aus Gold, die nur aus Silber, Bronze und Eisen, aber du bist aus Gold, ne? Das war nicht schwer, ne? Das zu sagen. Aber hier dieser zweite Traum des Nebukadnezar, das war sehr schwer, weil dann musste Daniel ihm sagen, du wirst 7 Jahre lang bestraft werden. 7 Jahre lang bestraft. Und Daniel, der ist hingegangen und hat das gesagt. Und der König, der sagt, danke Daniel, dass du das gesagt hast. Ne? Und hat sich nicht bekehrt, weil er stolz geworden ist. Er wurde stolz, nachdem er gehört hat, ja, du bist der Kopf aus Gold. Und darum hat er auch diese Statue bauen lassen, ne? Er stolz geworden ist und hat Gott gesagt, so jetzt werde ich dich strafen. Das heißt, man sieht, Gott hat auch Nebukadnezar gestraft. Und da im Kapitel 5 viele Jahre später, als schon die Meter und Perser, Belsasar, der hat gefeiert und hat gelästert, auch über Jehova hat er gelästert und er hat die Gegenstände des Tempels von Jerusalem bringen lassen und hat da gefeiert mit diesen Gegenständen, hat da Wein getrunken in diesen Kelchen oder so, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob das jetzt Kelche waren oder was, aber hat die sehr, ich sag mal so, entheiligt, misshandelt, ne, weil die jetzt von den Juden als heilige Gegenstände betrachtet waren. Und dann sah er diese Handschreiben auf der Wand und er ruft Daniel und Daniel erklärt ihm, ne, noch heute wirst du bestraft werden von Gott. Und er sagt, oh, danke Daniel, ne, für diese Prophezeiung und so, er hat ihm viele Geschenke gegeben. Ne. Danke, dass du diese Prophezeiung gemacht hast, dann hat sie sich auch nicht bekehrt. Und dann kamen die Meder und Perser und noch an dieser Nacht die Stadt eingenommen, erobert. Kapitel 6, Darius, Löwengrube, das heißt, da wo jetzt Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, haben wir schon kommentiert. Ab dem Kapitel 7 bis zum Kapitel 12 die ganzen Gesichter. Kapitel 7 Gesicht der vier Tiere, Kapitel 8 Gesicht vom Widder und der Ziegenbock. Ah, lass mich kommentieren hier, Kapitel 7 Gesicht der vier Tiere. Dieses Gesicht ist das gleiche Gesicht, was wie der Traum, wie Nebukadnezar Traum. Nur der Traum war jetzt die Metalle in der Statue, vier Arten von Metall und die vier Tiere sind vier Tiere, die repräsentieren die vier Königreiche. Das heißt, der Königreich der Babylonier, zweite Tier Königreich der Meder und Perser, dritte Tier Königreich der Griechen und vierte Tier Rom. Die vier Tiere, das sind die vier Königreiche vom Traum im Kapitel 2, vom Kapitel 2. Gut, Kapitel 8, Gesicht vom Widder und der Ziegenbock. Kapitel 9, Daniels Gebet. Kapitel 10, Daniel wird von Jesus besucht, werden wir gleich sehen. Und Kapitel 11, Prophezeiungen über die Nationen. Lass mal sehen, wer würde bitte hier Daniel 10, nein, Offenbarung 1,13, Entschuldigung, Offenbarung 1,13, bitte aufschlagen. Tatjana, würdest du das tun? Dann Offenbarung 1,13, Entschuldigung, ich bin hier ein bisschen abgelenkt. Würdest du das lesen, Tatjana, Offenbarung 1,13?
So, Offenbarung 1,13. Und mitten unten der sieben leuchten einen, der einen Gott Menschen geht, bekleidet mit einer Gewand, das bis zu den Füßen reicht. Und um die Brust gegürtet an den goldenen Gürtel.
Ja, und jetzt, Betty, würdest du bitte hier Daniel 10, 5 und folgendes lesen?
Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufers umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volkensmenge. Daniel 10, 5.
Ja, hier sehen wir ja von den Eigenschaften dieser Person, die jetzt Daniel beschreibt, dass diese Person sich um die gleiche Person handelt wie in Offenbarung 1,13, das dann Jesus ist. Ne? Und wir wissen, dass Jesus in verschiedene Stellen vom Alten Testament, verschiedene Ereignisse, Geschehnisse als Mensch gesehen wurde auf der Erde. will ich hier nicht hier breit diskutieren, hatten wir schon ein bisschen kommentiert in anderen Lektionen. Und hier ganz klar vom Aussehen, ne? Im Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet und so weiter und so weiter und so weiter. Gut, dann hier die prophetische Vorhersagen. Ja, wie gesagt, die vier Imperien oder Königreiche, Kaiserreiche, vielleicht ein besseres Wort. Vier Kaiserreiche. Und sehr interessant, ne, wenn wir so denken an der Geschichte, weil Babylon war ein Kaiserreich. Dieses Kaiserreich war eine Folge vom assyrischen Kaiserreich, weil da vor Babylon gab es Assyrien und es gab noch vor Babylon und Assyrien oder parallel zu denen auch Ägypten. Ägypten war auch ein Königreich, aber nicht so stark wie Babylon und Assyrien. Und prophezeit Daniel hier diese vier: Babylon, Meder und Perser, Griechenland und Rom. Und sehr interessant ist die Tatsache, dass praktisch kein anderer Königreich Rom gefolgt hat. Ja, weil man könnte theoretisch ein anderer Königreich kommen, ich sage mal vielleicht aus Marokko oder so, ne, und das römische Königreich einnehmen, theoretisch. Ne, wie die jetzt Assyrer haben Babylon eingenommen und die Babylonier wurden von den Meder und Perser eingenommen, erobert, und die Meder und Perser wurden von den Griechen erobert, und die Griechen wurden von den Römern erobert. Und wer hat die Römer erobert? Ne? Niemand. Das heißt, es gab dann dieser Reich, der quasi ein Nachfolger vom römischen Reich, Karolingier, das waren viele Könige, die jetzt vom Papst eingesegnet wurden und auch in Europa oder vielen Ländern Europas, Frankreich, Deutschland und so viele Jahrhunderte lang regierten. Aber indirekterweise besteht noch der römische Reich, weil die Germanen, die haben sich vereint mit dem römischen Reich. Die haben den römischen Reich nicht eingenommen, nicht übernommen. Die haben nicht gesagt, so Ende königliches Reich, jetzt Reich der Germanier. Nein, es hat sich vermischt. Und durch den Papsttum und durch diese anderen Karolingier und so, dann ist der römische Reich weiter bestanden. Indirekt, nicht immer jetzt mit dem Sitz in Rom. Aber der königliche Kaiserreich ist ungefähr in seiner weitergeführt. Und das ist sehr interessant, dass hier Daniel zweimal das gleiche prophezeit. Zuerst in diesem Traum, der er deutete. Ja, Nebukadnezar hat den Traum geträumt, obwohl er jetzt kein Prophet war, aber Gott hat Nebukadnezar den Traum gegeben und Daniel hat den Traum gedeutet. Das heißt, Gott hat diese Prophezeiung gegeben und dann später Daniel hat die Vision von den vier Tieren. Das heißt, vier Kaiserreiche oder vier Imperien würden die Welt beherrschen, bevor der Felsen rollt und das Ganze zerstört. Das heißt, bevor Jesus sein Reich errichtet. Sehr interessant, ne, dass diese Prophezeiung wirklich in Erfüllung gegangen ist. Ne, weil es könnte ja sehr leicht ein anderer Kaiserreich kommen, ne, zum Beispiel die Türken. Die Türken haben versucht, Europa zu erobern. Ne, das wissen wir noch im Jahr 1493 oder so. Gab es Teile Spaniens, die noch den Türken gehörten. Ne? Und die Spanier haben die dann endlich rausgeworfen, weil sie dann ein paar Jahrhunderte lang Teile Spaniens und Teile Österreich oder so unter ihrer Herrschaft hatten. Ne? Aber sie haben es nicht geschafft. Das heißt, sie könnten es geschafft haben, theoretisch, Und dann werden diese Prophezeiung, diese zwei gleiche Prophezeiung im Buch Daniel, dann quasi umgeworfen werden. Aber nein, die Prophezeiung steht. Nur vier Kaiserreiche, nur vier Imperien, die sehr wichtig waren auf der Welt oder in diesem Teil der Welt. Denn natürlich gibt es ja in China und so weiter andere Kaiserreiche in dieser Zeit. Aber ich meine hier dieser Teil der Welt, unseren Westen, auf diesen Teil nur vier Königreiche seit dem Jahr 500 vor Christus bis heute. Das heißt, in einer Zeit von 2500 Jahre nur vier Kaiserreich. Sehr wichtige Information, das uns beweist, dass Gott die Geschichte lenkt. Er hat nicht erlaubt, dass ein fünften Kaiserreich, ein fünften Imperium aufstieg nach Rom. Gut. Hier erkläre ich dann das mit den Hörnern und so weiter, Zähne, was sind die Zähne, was sind die Tiere, Löwe, Bär, Panther und ein anderes Wesen mit Zähne aus Eisen und so weiter, mit 10 Hörner und so weiter. Und der Antichrist ist der 11. Horn, der 3 der anderen Hörner ausreißt und die Heiligen 3,5 Jahre verfolgt. Und da können wir vergleichen mit Offenbarung 12 und so weiter. Die Zerstörung des Antichrist, indem sich die Macht der 4 Reiche und der 10 Hörner zusammentun, Offenbarung 13, 1, 2, 1 und 2, 17, 7 bis 17, vergleichen mit Daniel 2, 35, wird von jemand ausgeführt, der aussieht wie ein Sohn des Menschen, der über die Wolken kommen wird. Sehr interessant, ne? Sehr interessant, dass hier Daniel das schon prophezeite 500 Jahre oder 600 Jahre, bevor Gott die gleiche Offenbarung dem Johannes gegeben hat, dem Apostel Johannes gegeben hat, dass der Sohn des Menschen über die Wolken kommen wird. Auch der Apostel Paulus hat das Gleiche gesagt im Thessalonicher Brief, dass Jesus über die Wolken kommen wird, um seine Nachfolger zu sich zu holen. Halleluja. Halleluja. Vorhersagungen über die Endzeit. Die Erscheinung des Antichrist, die große Trübsal, 7 Jahre geteilt in 2 Zeitspannen aus 3,5 Jahre, wird anfangen mit dem Sieg des Erzengels Michael über Satans Armeen, endet mit der körperlichen Auferstehung der Heiligen der Trübsal. Das zweite Teil der Trübsal wird 1260 Tage dauern, aber es wird eine zusätzliche Zeitspanne von 30 Tagen nötig für die Reinigung und den Wiederaufbau des Tempels. Dazu noch 45 Tage, bevor das tausendjährige Reich anfangen wird. Halleluja. Halleluja. Wortschatz und Erdkunde, lass uns am Ende der Lektion machen. Okay, lass uns zu den Ereignissen gehen. Nebukadnezars Traum habe ich schon ein paar Mal kommentiert. Und diese große Statue steht für den von Satan beherrschte Welt. Ja, logischerweise, ne? Wie die Kaiserreiche oder die Imperien, die sind von Satan indirekt regiert, weil Satan hinter den Ungläubigen ist. Das Römische Reich wird in 10 Könige, in 10 Reiche münden, die gleichzeitig existieren, die Christus bei seiner Ankunft zerstören wird. Das zeigt auch, wie dieser Römische Reich sich teilt, sich geteilt hat. Das heißt, das heutige Europa ist einen Nachfolger oder sagen wir so ein Nachklang, einen Schwanz sozusagen vom Römischen Reich, und dieser Schwanz sozusagen hat jetzt viele Länder, 50 oder so. Ich weiß nicht, wie das dann aussehen wird, weil hier steht 10, ob es jetzt symbolisch ist, weil dieser Mann, dass diese Statue symbolisierte, jetzt natürlich logischerweise 10 Zehen hatte. Ob diese 10 Zehen jetzt symbolisch sind, für um zu sagen, ja, es sind mehrere Länder, oder ob jetzt einige Länder sich vereinen werden, etc., das weiß ich nicht. Werden wir nächstes Jahr studieren, nächstes Jahr nicht, ich sage mal, in 2 Quartale, in den übernächsten Quartal werden wir ein Heft haben über die Endzeit. Und dann werden wir diese Themen ein bisschen näher rangehen. Aber ich weiß nicht, ob ich euch dann das erklären kann. Ich weiß es nicht. Das mit den 10-10 und mit den Ländern von Europa etc. bla bla. Mir nicht so wichtig. Wenn jemand sich sehr interessiert für dieses Thema, kann es tun. Gut, die Personen Hanania, Misael und Hasaria wurden umgenannt um Sadrach, Mesach und Abednego. Diese heidnischen Namen. Ne? Und die 3 Freunde Daniels blieben Gott treu. Die Soldaten, die sie hineinwarfen in der in diesen Ofen, wurden getötet von der Hitze. Aber sie, die 3 Freunde Daniels, wurden von Jesus begleitet und beschützt. Ne? Interessant hier, Daniel 3,25. Wolfgang, würdest du bitte hier Daniel 3,25 lesen?
Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe 4 Männer mitten im Feuer, 3 umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des Hirten gleicht einem Sohn der Götter. Daniel 3,25.
Ja. Hier wieder ne, so eine Gestalt, so ein Mann, der anders war als die Menschen, der sehr herrlich war. Und darum haben die gesagt, der gleicht einem Sohn der Götter. Und darum sagen wir, vielleicht war es Jesus. Dadurch hat Nebukadnezar die Macht Gottes erkannt und sie in noch höheren Posten gestellt und verbat, dass man gegen Gott sprach. Aber trotzdem hat er sich nicht gedemütigt und später wurde er bestraft. Das haben wir schon gesehen. Gut. Ich habe schon hier über den 2. Traum Nebukadnezar auch schon kommentiert. Mal sehen. Ich lese mal hier diesen Vers Daniel 4,33 und folgendes. Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königstums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, dem kann er demütigen. Daniel 4,33 und folgendes. Ja, das hat Nebukadnezar am Ende erkannt, nachdem er 7 Jahre quasi wie ein Tier gelebt hat. Ähnlich wie ein Tier. Er hat seinen Verstand verloren und aß Gras und so weiter, kriechte auf den Vieren. Ne? Das war sehr demütigend und Gott hat ihn gedemütigt und darum schreibt er auch hier, wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Ne? Er erkennt, wie Gott arbeitet. Gut, die letzte Überschrift, unbequem. Die meisten Propheten, die haben immer diese Überschrift, unbequem, weil ich genau das betonen möchte, auch durch den ganzen Heft, dass ja ein Prophet ist immer ein Spaßverderber, ich sage mal so. Ne? Die Natur der Sache ist genau diese, dass ein Prophet zum Volk geht und sagt, Leute, ihr sündigt, ihr tut Sachen, die Gott nicht gefallen. Ne? Und auch Daniel, obwohl er ein treuer Untertan des Königs war, aber wenn er schlechte Nachrichten von Gott bekam, hat er die immer auch weitergegeben an Nebukadnezar, dass er seinen Verstand verlieren würde und an Belsasar, dass ihm das Reich weggenommen würde. Ich lese hier Daniel 5,25-28, weil es so lang ist, dann lese ich es selber. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königstums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Ja? Und danach hat der König Belsasar gesagt, danke Daniel, ne? hier viel Gold für dich, weil du so ein toller Prophet bist, ne? Und am nächsten Tag war er schon tot. Gut, Amen, Halleluja.